Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Ja, wahrscheinlich geht es Ihnen wie auch mir. Fliegt eine Hummel durch den Garten und setzt sich in eine Blüte, dann verströmt das eine Art sympathische Faszination. Sie werden heute wirklich überraschende Dinge über Hummeln kennenlernen, denn bei uns ist der Leiter Naturschutz der Heinz-Sielmann-Stiftung und Hummelexperte Dr. Hannes Petrischak. Hummel, Hummel.
Maus, Maus.
So, das muss sich unbedingt loswerden an dieser Stelle. Ist ja eigentlich so ein Hamburger Schlachtruf, könnte man sagen, hat mit Hummeln gar nichts zu tun. Aber deswegen an dieser Stelle herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend unser Gast sind.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
Sagen Sie, Dr. Petrischak, der Juni, wenn ich da mal so auf das Wetter gucke, das war ja mal ganz schön, mal sonnig, aber auch sehr feucht. Ist das gutes Wetter für Hummeln momentan?
Also wenn es zu kalt und feucht ist nicht, dann schaffen nämlich viele Königinnen nicht, ihr Volk aufzubauen. Mhm. Dann ist es nicht so gut. Aber wenn es so mittelmäßig ist, dann klappt es für Hummeln ganz gut. Zu heiß darf es nämlich auch nicht werden.
Viele vergleichen Hummeln ja auch immer mit Bienen. Liegt aber auch daran, dass Hummeln sind eine Wildbienenart, stimmt das?
Ja, eine Gattung der Wildbienen und sind mit der Honigbiene sogar sehr eng verwandt. Die Honigbiene ist sogar die nächste Verwandte der Hummeln.
Aber eben der große Unterschied, sie bauen nicht in Waben, sondern leben hauptsächlich in so Höhlen, kann man das so beschreiben?
Genau, die bauen auch mit Wachs, aber jetzt keine sechseckigen Waben. Und die bauen Völker auf nur für einen Sommer, nicht wie die Honigbiene für mehrere Jahre. Und diese Wachswaben, die sie bauen, die sind eher so oval, törnchenförmig geformt.
Es gibt viel zu berichten über die Hummel. Ich sag mal, Stichwort Tomaten, Stichwort Thermoregulation. Wirklich einige Dinge, die Sie mit Sicherheit zu Hause überraschen werden. Sympathisches Brummen, lustig, pelzig und irgendwie friedlich. Heute geht es um die Hummeln. Und bei uns ist Biologe Dr. Petrischak. Ich freue mich sehr, dass wir heute über die Hummeln, über Insekten sprechen können. Bevor wir loslegen, kurzes Porträt über Sie und Ihre Arbeit von Andreas Moll und Bernd Fuhrmann.
Das ist die Welt von Dr. Hannes Petrischak, einer der bekanntesten Insektenforscher und Naturschützer Deutschlands, der sein Wissen gern weitergibt.
Herzlich willkommen hier zu unserer Insektensafari, heute durch die Döberitzer Heide.
Als er über Schmetterlinge alles herausgefunden hatte, widmete er sich Wildbienen. Nun hat der promovierte Biologe die europäischen Hummelarten für ein Standardwerk porträtiert. Dafür war er über 3 Jahre in ganz Europa unterwegs, ob in den österreichischen Alpen, auf Korsika oder in Griechenland. Eine Reise zu bedrohten Lebewesen.
Wir haben 3/4 aller Insekten verloren bei uns in den letzten 30 Jahren.
Alles, was wir über Hummeln wissen sollten, verrät uns heute Dr. Hannes Petrischak.
Sagen Sie, als Biologe, da könnte man natürlich vielleicht sich um die Savanne kümmern, Tiere in der Savanne oder wie auch immer, was alles so in Frage kommt. Warum haben es Ihnen Insekten so besonders angetan?
Es gibt zu jedem Insekt eine spannende Geschichte und man muss nie weit reisen. Man kann ganz viel vor der eigenen Haustür entdecken. Aber wenn man dann neue Arten zunehmend finden will, dann macht man sich doch auf den Weg und kann das verbinden mit tollen Zielen. Und Insekten sind einfach, ja, sind so vielfältig in ihrer Form, sind vielgestaltig. Und es gibt so viele Lebensweisen von Parasitismus, von bestimmten Nestbauweisen, von Räuberbeutebeziehungen. Es gibt zu jedem Insekt eine spannende Geschichte. Das macht sie faszinierend.
Sind Insekten auch ein Indikator für die Natur?
Ja, auf jeden Fall. Denn wir sehen ja, dass wir die Insekten verlieren, gerade ganz massiv. Nicht nur die einzelnen Arten, sondern einfach auch die Menge der Insekten. Das ist ja das, was seit einigen Jahren schon eigentlich in aller Munde ist.
Man merkt das immer an der Windschutzscheibe.
Genau, das Beispiel mit der Windschutzscheibe. Aber man sieht es auch, wenn wir jetzt über Hummeln reden, es gibt einige Arten, die findet man einfach nicht mehr bei uns. Das ist eine Sensation, wenn man überhaupt noch mal eine irgendwo entdeckt. Und das zeigt ja, dass wir einfach uns dafür einsetzen müssen, dass sie erhalten bleiben.
Warum sind Hummeln, ich setze das jetzt einfach mal voraus, warum sind Hummeln so beliebt? Das ist doch so, ja. Oder? Jeder hat mal Hummeln, ich meine, der Name, das ist irgendwie, das ist toll.
Ja, es gibt einmal natürlich diese pelzige Gestalt, die so ein bisschen gemütlich ist. Ja. Aber sie sind auch Frühlingsboten, die großen Erdhummeln, die im Frühling im Garten nach Nestern suchen, die in Mauselöcher hineinfliegen und so weiter. Wenn man die im Garten brummen hört, dann weiß man, der Frühling kommt.
Ja.
Und es ist so, dass sie unheimlich bunt sind. Sie haben ja diesen Pelz, der in verschiedenen Farben ist, gestreift, gelb, schwarz, rot manchmal. Und das alles macht sie sympathisch.
Lassen Sie uns doch mal über das Leben einer Hummel sprechen. Viele kennen Bienen, Bienenköniginnen. Die wissen, dass die männlichen Bienen Drohnen heißen. Die Arbeiterbienen gibt es. Es wird Honig gesammelt. Es werden Pollen gesammelt. Logischerweise die Aufzucht der Eier. Daraus entstehen neue Bienen. Wie läuft das Ganze eigentlich bei einer Hummel ab? Im Grunde muss es ja ein bisschen ähnlich sein.
Ja, bei der Hummel ist es ähnlich wie bei Bienen. Auch die sind zu einer sozialen Lebensweise übergegangen, die meisten Arten jedenfalls. Mhm. Und da ist es aber so, dass nur die begattete Königin überwintert in einem Versteck irgendwo in morschem Totholz oder in einem Komposthaufen oder an ähnlichen Stellen. Und sie muss sich im Frühling auf den Weg machen.
Kurze Frage, wie überwintert die denn, wenn es zum Beispiel sehr kalt ist, also minus 10 Grad möglicherweise im Winter draußen?
Also einmal sucht sie Verstecke auf, die möglichst frostfrei sind, indem sie tief in den Boden geht oder in ähnliche Verstecke. Aber wenn es wirklich durchfriert, dann hat sie ein körpereigenes Frostschutzmittel, Glycerin. Und so kann sie auch kalte Phasen im Winter gut überstehen.
Okay.
Und wenn es dann warm wird, wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen kommen, dann fangen die ersten Hummeln an, sich aus ihren Verstecken rauszuarbeiten. Und die müssen dann sich erstmal mit Nektar stärken, um erstmal Energie aufzunehmen. Das heißt, die ersten blühenden Pflanzen, zum Beispiel blühende Weiden, sind ganz toll.
Und die ersten Hummeln, die man sieht im Jahr, das sind alles Königinnen?
Das sind alles Königinnen, ja. Im Frühling sieht man erstmal nur Königinnen. Und die müssen dann einen geeigneten Platz finden, um ein Nest zu gründen. Das ist meistens ein alter Nagetierbau in der Erde. Deshalb fliegen die gerne in Mauselöcher hinein. Das kann metertief unter der Erde sein. Die Erdhummeln heißen zum Beispiel so. Aber die Baumhummel heißt so, weil sie gerne in Baumhöhlen nistet und deshalb auch in Vogelnistkästen ein Nest finden kann. Andere nutzen irgendwie so verfilzte Grasbüschel, also können auch oberirdisch direkt am Boden nisten. Und dann fangen sie an, wenn sie so einen Platz gefunden haben, eine erste Wachszelle zu bauen, in die sie Pollen und Nektar eintragen. Und da legt die Königin dann Eier drauf. Und sie fängt an, diese Eier sogar zu bebrüten. Im Frühling ist es ja noch kalt. Und sie
Entschuldigung, wenn ich noch mal überlege. Also die Königin, die befruchtete Königin, die den Winter überlebt hat, ist erstmal ein Lonesome Rider,
genau,
im Frühjahr.
Ganz auf
muss
sich
erstmal alles in Gang bringen.
Genau, ist auf sich allein gestellt. Und das ist natürlich eine ganz schwierige, harte Lebensphase, weil sie alles allein schaffen muss. Und wenn es sehr lange, kalte, nasse Phasen gibt, dann kann es eben sein, dass sie es nicht schafft, das Volk zu gründen. Deswegen ist das Wetter im Frühling für Hummeln auch immer eine wichtige Phase. Mhm. Und dann schlüpfen aus den Eiern Larven, die fressen von diesem Vorrat, den sie da angelegt hat. Und sie hat für sich selbst auch ein kleines Vorratstöpfchen mit Nektar gebaut, damit sie selbst auch immer mit Energie gut versorgt ist. Und wenn die den Pollen- und Nektarvorrat aufgefressen haben, die Larven, dann fängt die Hummelkönigin an, die auch zusätzlich zu füttern von außen, bis die dann ausgewachsen sind. Und die ersten, die dann schlüpfen, sind Arbeiterinnen. Und die Arbeiterinnen, die übernehmen dann die ganzen komplizierten Aufgaben für die Hummelkönigin. Und sie verlegt sich dann zunehmend aufs Eierlegen und sorgt für den Nachwuchs. Und die anderen bauen und tragen Pollen und Nektar ein. Und so wächst das Volk langsam an auf 50 bis 600 Individuen im Sommer.
Okay, das wollte ich wissen, ja, so 500, 600.
Ja, das bei den Erdhummeln können das sehr viele sein. Und dann schlüpft die neue Generation von Jungköniginnen und Männchen. Und die paaren sich dann. Und dann geht das Volk allmählich zugrunde und nur die begotteten Jungköniginnen überwintern dann wieder.
Man sagt der Hummel nach, aufgrund ihres Körperbaus dürfte sie eigentlich gar nicht fliegen können.
Ja.
Wenn man eine Hummel beobachtet, wir haben ja auch entsprechende Fotos, die hängt so an dem Flügel, die hängt so richtig so in der Luft, so möchte man fast sagen, wenn die Flügel flattern.
Also, ja. Also man hat das mal ausgerechnet und das ist ein alter Spruch, dass Hummeln eigentlich nicht fliegen können dürften, weil sie natürlich sehr groß sind, sehr massig, sehr schwer. Das hat auch Gründe, können wir gleich noch drüber sprechen. Und die Flügelfläche ist im Verhältnis dazu ziemlich klein. Mhm. Aber wenn man jetzt diese Flügel nur statisch betrachten würde, dann wäre das wahrscheinlich schwierig für die Hummel zu fliegen, weil sie aber wie bei einem Propeller die Flügel dreht und verkeilt, entstehen kleine Luftwirbel darunter und die verschaffen ihr einen Auftrieb, sodass sie eben doch fliegen kann.
Welches sind die Feinde der Hummel? Also die normalen Fressfeinde, die gerne auch Hummeln essen. Man hat das Gefühl, ja, lauert da jemand auf der Blüte möglicherweise?
Ja, viele Feinde sehen wir gar nicht. Das können Bakterien oder Pilze im Hummelnest sein, die ihr arg zusetzen können. Oder auch so kleine Parasiten, Nematoden, so Fadenwürmer oder so. Da gibt es ganz, ganz verrückte Geschichten. Aber das, was man sehen kann auf den Blüten, das sind Krabbenspinnen meistens. Die lauern dort, wo die Hummel hinfliegt, um Pollen und Nektar zu sammeln. Und dann wird sie von den Krabbenspinnen, die oft extrem gut getarnt sind, darauf überwältigt. Und das sieht man manchmal, wenn so eine Hummel an einem Blütenrand hängt, dann sitzt da meistens eine Krabbenspinne dran und saugt sie gerade aus. Aber es gibt auch Vögel, die gerne Hummel fangen, zum Beispiel der Neuntöter oder die Bienenfresser, die heißen ja so, weil sie Stechinsekten auch gern erbeuten. Also sie haben eine ganze Reihe von Feinden.
Sind wir ja beim wichtigen Thema. Früher habe ich immer gedacht, Hummeln können nicht stechen, bis mich dann mal eine erwischt hat. Und ich muss sagen, das war schmerzhaft.
Ja.
Das war schmerzhafter als ein normal Bienenstich. Stechen die auch ganz normal hinten oder beißen die? Oder?
Nein, das wird ihnen auch manchmal nachgesagt,
ja, dass sie das
beißen.
Meine ich, ja.
Sie haben
genau.
Zwar kräftige Kiefer und sie beißen damit manchmal Blüten auf, um an den Nektar zu kommen von außen, wenn der Rüssel zu kurz ist. Aber sie stechen, um sich zu verteidigen. Und das können aber die Männchen nicht, sondern nur die weiblichen Tiere, also
warum?
Königinnen und Arbeiterinnen.
Ja.
Weil der Stachel evolutionsbiologisch hervorgegangen ist aus dem Eiablage. Apparat. Also wenn man sich Schlupfwespen anguckt, die haben ja so einen langen Legebohrer, mit dem sie zum Beispiel in Holz hineinbohren können und da Eier legen können. Das haben Bienen nicht mehr, und Hummeln gehören ja zu den Bienen, sondern die haben daraus einen Stachel gemacht, einen Wehrstachel, um sich zu verteidigen. Und deshalb können das nur die weiblichen Tiere.
Weil es bei den Männchen ja nicht angelegt ist.
Genau.
Ne? Spannend. Und wir werden gleich noch Geschichten hören, was ich schon gesagt habe. Thermoregulierung, warum Tomaten unbedingt Hummeln brauchen. Es gibt da eine bestimmte Rütteltechnik, um an den Nektar. Es gibt ganz viele Geschichten. Aber weil Hummeln irgendwie auch sehr beliebt sind, spielen sie auch eine Rolle in den sozialen Medien. Hanno Gröppe hat den Hummel-Influencer besucht.
Moin ihr Lieben, heute gibt es die erste Ausgabe von Hummeln richtig halten.
Wohl kaum jemand liebt die Hummel so wie Johannes Schäfer. Auf seinem Instagram-Account Hummelkinder postet er Tipps und Wissenswertes rund um Hummeln und andere Wildbienenarten und macht sich damit für ihren Schutz stark.
Wenn ich eine Hummel habe und ich finde die irgendwie unterwegs und der geht's nicht gut, dann geht es mir auch nicht gut. Also das tatsächlich, ich leide da so ein bisschen mit, vielleicht ein bisschen bekloppt, aber es ist einfach so, wenn es meinem Hund zum Beispiel schlecht geht, dann wird es mir auch schlecht gehen.
Sein Wissen hat sich Johannes angelesen und den Garten wildbienenfreundlich umgebaut. Überall hat er Nistkästen für Hummeln, Bienen und Hornissen aufgestellt. Mehrere hundert Tiere finden hier im Sommer ein Zuhause.
Ich könnte jetzt hier 10 Hummelnistkästen hinstellen, hätte hier einen schönen englischen Rasen und Kirschlorbeer, da wird trotzdem höchstwahrscheinlich keiner einziehen, weil halt das drumherum fehlt. Na, weil wenn Hummeln, ist ja eine Königin, die im Frühling dann ihr Versteck praktisch verlässt und dann einen Ort sucht, wo sie nisten kann, sucht sie da, wo sie auch Nahrung findet.
Die Hummelnisthilfen hat Johannes im kühlen Schatten aufgebaut und mit Naturfasern und Streu ausgelegt. 500 Tiere passen in den Kasten, der mit einer Lebensversicherung ausgestattet ist. Eine kleine Eingangstür schützt das Volk vor dem Feind, der Wachsmotte.
Am Anfang ist sie immer noch nicht dran, weil wenn die Hummelkönigin kommt, soll sie erstmal ohne Probleme einfach direkt rein und raus können. Und nachher, wenn dann schon ein bisschen ja, Nachwuchs vorhanden ist, dann kommt dann die Wachsmottenklappe vorne ran. Und die Hummel lernen das relativ schnell, damit umzugehen. Die sind da sehr, sehr plietsch, was das angeht. Ne?
Einen hundertprozentigen Schutz gibt es aber nicht. Denn trotz der Klappe wurde im letzten Jahr ein Nest befallen. Nur mit viel Mühe konnte der Hummelfreund das Volk noch retten.
Und die besten Neuigkeiten des Tages, die ersten Jungköniginnen sind geschlüpft.
Johannes Begeisterung ist ansteckend. Das Insektenfieber hat längst die nächste Generation gepackt. Gemeinsam mit Sohn Ole und Tochter Svea baut Johannes heute ein Wildbienenhotel.
Tja, jetzt werden wir die jetzt hier einmal fertig machen, nochmal ein Loch schon mal reinpieksen, damit die Wildbiene dann sieht, guck mal, hier kann ich nisten. Und dann hoffen wir, dass da bald ganz viele Wildbienen einziehen. Genau, das ist ja dieser Moment, wenn man dann auf einmal sieht, da ist jemand eingezogen. Das ist so, boah, super, da wohnt jetzt jemand. Das ist jetzt nicht nur ein Stein und einfach Erde, sondern das hat einen tieferen Sinn. Ne? Hier fühlen die sich bestimmt richtig gut zu Hause.
Ja, klar. Auch bei der Hummelzählung für das Thünen-Institut hilft Ole mit. Entlang einer festgelegten Strecke fangen und fotografieren die beiden jeden Monat Hummeln. Ole ist schon ein richtiger Experte und kennt alle Arten.
Das ist eine Ackerhummel.
Genau.
Die Daten helfen der Wissenschaft, einen Überblick über die Hummelpopulation zu bekommen.
Ich wünsche mir natürlich, dass mehr Bewusstsein für diese kleinen Lebewesen, die hier links und rechts in den Wegesrändern hausen, die bei euch zu Hause im Garten leben, dass man da einfach mehr darauf achtet, dass es denen gut geht und ja, dass es auch den nachfolgenden Generationen vergönnt ist, solche tollen Lebewesen zu beobachten zu können.
Dafür kann jeder etwas tun, denn der Schutz unserer Natur beginnt ganz einfach im Kleinen. Im eigenen Garten.
Ich gucke immer zu Ihnen. Ne?
Ja, ja, ja.
Ich weiß nämlich nicht.
Wir beide unterhalten uns. So, ich war im Ganzen noch fasziniert, weil interessanterweise, toll, dieses Social Media mit dem Hummel-Influencer. Hätten Sie gedacht, dass es 63 Arten in Europa gibt? 63 Arten von Hummeln. Gibt es da noch Unbekannte eigentlich auch?
Ja, das geht bis zur EU-Ostgrenze, diese 63 Arten, wenn man den Kaukasus noch dazu nimmt zum Beispiel, ja. Gibt es noch ein paar mehr. Und Unbekannte nicht, also Hummeln sind so groß, dass man die tatsächlich alle beschrieben hat, aber es kann immer mal sein, dass man zum Beispiel Unterarten in Arten aufspaltet, weil man sagt, das ist doch, sind doch eigene Arten. Das ist der Bergwaldhummel kürzlich mal passiert, dass die Kaukasusart jetzt eine eigene ist und die anderen umbenannt wurden dann. Das passiert ab und zu noch.
Sie haben den Kosmos Hummelführer geschrieben. Selber auch Fotos gemacht. Sie sind dafür, ich muss das einfach mal einmal zeigen, weil das ist wirklich faszinierend. 3 Jahre sind Sie durch Europa gereist. Sie haben mir vorhin schon gesagt, zur großen Freude Ihrer Frau, haben Sie jeden Urlaub damit verbunden, auch dann mal Fotos zu machen. Das erfordert ja auch eine gewisse Geduld und Akribie, um die richtigen Hummeln denn zu finden.
Ja, ich habe mir auch landestypische Führer, also Hummelbücher zu den einzelnen Ländern besorgt. Zum Beispiel in Norwegen, auf Norwegisch. Natürlich besonders herausfordernd war Finnland, weil Finnisch ist so wie Buchstabenwürfeln für uns, weil man die Sprache nicht kennt. Und aber das hat mir sehr geholfen, um natürlich an die richtigen Orte zu kommen. Und es gibt ja auch Internetportale, wo man gucken kann, welche Arten wurden wo gefunden. Und das muss man akribisch vorbereiten, weil manche Arten so isoliert vorkommen, dass man sie sonst nicht zufällig auffinden kann. Sondern muss man genau dahin reisen, wo die sind.
Und dann natürlich die richtigen Fotos auch machen mit der richtigen Auflösung. Das ist ja schon eine wahre Kunst.
Ja, und das Problem ist, dass die Hummeln ja alle im Sommer fliegen. Also eigentlich müsste man gleichzeitig überall sein. Und das schafft man ja nicht. Deshalb muss man sich da eine gute Abfolge überlegen, wie man das alles hinkriegt und möglichst im Süden im Jahr anfangen, weil die da ein bisschen früher dran sind und so. Und ja, und das Fotografieren erfordert Geduld, aber auch Glück. Also man muss immer wieder Glück haben, dass man im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist.
Kann man grundsätzlich sagen, worin sich Hummeln innerhalb Europas, sagen wir mal als Beispiel unsere Hummel, die wir hier in den Gärten kennen, worin unterscheidet die sich zum Beispiel von der Hummel, die Sie auf Korsika fotografiert haben?
Also wenn man sagt, die Hummel, das ist eigentlich, sind es bei uns in den Gärten 7 Arten, die häufig sind. Die kann man fast überall sehen. Die sind, sagt man, Ubiquisten, weil die überall vorkommen, sind auch nicht an bestimmte Pflanzen so eng gebunden. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in die Alpen geht, dann gibt es da die Eisenhuthummel. Die Eisenhuthummel hat den längsten Rüssel aller heimischen Hummelarten, weil die Eisenhutblüten ja ganz, ganz tiefe Kelche haben. Und sie muss da ganz tief rein, oben an die Nektarien. Und das schafft sie nur, wenn sie einen ganz langen Rüssel hat. Und das heißt, diese extreme Anpassung an die Pflanzen, die dann da auch jemals wachsen, oder an die Klimate, das ist Voraussetzung dafür, dass sie da vorkommen. Und viele dieser seltenen Arten oder besonderen Arten, die gehen gerne in die Höhe, sind also im Gebirge zu finden, in den Alpen, in den Pyrenäen oder im hohen Norden, in Skandinavien.
Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, weil Sie sagen, klimatische, unterschiedliche klimatische Bedingungen. Stichwort Lapplandhummel.
Ja.
So, die Lapplandhummel kommt davor, wie der Name schon sagt, logischerweise, ist sehr an die Kälte angepasst. Wie macht sie das? Wie funktioniert die sogenannte Thermoregulation?
Das funktioniert so, dass die Hummeln ja eine sehr kräftige Flugmuskulatur.
Das ist übrigens die Lapplandhummel, die wir gerade sehen. Ne?
Ja, genau. Die ist sehr hübsch, eine der buntesten, hübschesten Hummeln. Wenn man die sieht, ist schon ein besonderes Erlebnis auch. Und diese Thermoregulation, man sieht, dass die einen schwarzen Streifen hat über der Brust. Also im mittleren Körperabschnitt auf der Rückenseite ist ein breiter schwarzer Querstreifen zwischen den Flügeln.
Ja.
Und schwarz sammelt ja die Sonnenenergie, das absorbiert die Wärmestrahlung der Sonne sehr gut. Und darunter liegt nämlich die Flugmuskulatur. Und sie kann die Flügel praktisch ausklinken und dann mit der Wärme auch arbeiten, kann die Muskulatur zum Zittern bringen und kann die Temperatur dadurch, die Körpertemperatur auf 35 Grad hochheizen, auch wenn draußen nur 5 Grad sind. Und damit kann sie sich diese kalten Klimazonen erobern. Und das haben Hummeln gemacht. Deshalb haben sie da einen großen Vorteil, Konkurrenzvorteil gegenüber anderen Insekten. Aber auch in unseren Breiten gilt das, denn sie können zum Beispiel Obstbäume dann bestäuben, wenn es draußen kalt und nieselig ist und Honigbienen nicht gerne fliegen. Und deswegen sind Hummeln ganz wichtig als Bestäuber für Wildpflanzen und für Nutzpflanzen.
So, und da habe ich ja vorhin schon gesagt, Tomaten ohne Hummeln gibt es nicht. Möglicherweise gibt es noch andere Möglichkeiten, aber die Hummel ist sehr wichtig für die Tomate. Warum ist das so und welche Hummel übernimmt da die Aufgaben?
Also Tomaten, die haben so Staubblätter, wo man den Pollen gezielt rausschütteln muss. Ja. Und das können die Hummeln sehr geschickt. Da spielt auch wieder diese Muskulatur der Flügel eine besondere Rolle, weil sie damit mit solche Vibrationsstöße den Pollen versetzen können und die rieseln dann da raus. Also man hört das manchmal auch, das ist wie so ein hohes, kurzes Ansurren, so ein Und dann stoßen sie damit die Pollen an und die rieseln dann raus und dann können sie die übertragen aus ihrem Pelz in ihre Sammelkörbchen an den Beinen, versetzen das mit einem Tropfen Nektar und fliegen dann damit los. Und das können viele verschiedene Arten von Hummeln machen. Meistens sind das bei uns die Erdhummeln und die werden dann auch inzwischen kommerziell genutzt.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Für große Tomatenfarmen werden extra Hummeln gezüchtet, um halt die Tomaten bestäuben zu können.
Genau, also man sagt, Millionen von Hummelvölkern werden jedes Jahr sogar gehandelt. Mhm. Die werden in die Gewächshäuser, aber auch zunehmend ins Freiland gehängt. Und dann fliegen die los und bestäuben die Pflanzen.
Jetzt gibt es aber auch einen nicht so ganz schönen Punkt dabei. Erstens, wie werden diese Völker, diese Hummelvölker, die verschickt werden, transportiert? Einfach im Paket?
Genau, und wenn man sie nicht mehr braucht, dann, wenn die Saison vorbei ist sozusagen, dann werden die ja auch sehr unfreundlich entsorgt wahrscheinlich. Es ist, also das ist natürlich einmal ein Tierschutzproblem, wie man mit diesen Völkern dann umgeht. Es ist aber auch dann ein Artenschutzproblem, wenn man heimische Erdhummeln auf andere Kontinente bringt. Das hat man nämlich auch schon vielfach gemacht. Also auch zum Beispiel kommen ja Blaubeeren und so weiter aus Chile zu uns. Und die werden zum Teil auch mit europäischen Erdhummeln dort bestäubt. Und wenn diese Hummeln dort fliegen, dann übertragen die Krankheitserreger auf die dort heimischen Hummeln. Und das kann auch sehr negativ sein. Außerdem sind sie Konkurrenz für die heimischen Hummeln. Und da fliegt in Patagonien die größte Hummel der Welt, wird auch fliegende Maus genannt. Und die ist unmittelbar vom Aussterben bedroht. Und wahrscheinlich spielt diese Konkurrenz und die Krankheitsüberträger spielen da eine ganz große Rolle.
Fliegende Maus, da muss ich kurz einhaken. Ich denke mal, die wird so
4 Zentimeter.
4 Zentimeter.
Ja. Das ist die größte Hummel, die es gibt weltweit.
Wow. Auch im Wattenmeer treffen Sie Hummeln. Den Beweis sehen Sie jetzt. Torge Wittern-Kochs und die besonderen Insekten in Ebbe und Flut.
St. Peter-Ording bei 18 Grad, wenig Wind und kaum Sonne. Perfektes Wetter, um ganz besondere Küstenbewohner zu besuchen. Insektenfortbildungsseminar am Watt.
Wir wollen hier in der Salzwiese jetzt gucken und am Dünenfuß, was es für spezielle Insekten gibt. Das sind nicht irgendwelche Käfer, sondern das sind ganz spezielle, die wirklich nur in Küstensalzwiesen vorkommen. Zwar vielleicht auch noch in England und vielleicht noch in Schweden, aber wirklich nur in diesem ganz schmalen Gürtel von ein paar hundert Metern.
Rainer Borcherding und Klaus von Hörschelmann arbeiten beide für die Schutzstation und den Nationalpark Wattenmeer.
Ah, hier haben wir ein schönes, etwas kapitaleres Küsteninsekt. Das ist eine Raupe vom Kleespinner, müsste das sein. Das ist ein dicker Nachtfalter. Die Raupen sind durch Puschelhaare geschützt. Für Vögel ist das unappetitlich. Die fressen das nicht so gern, wenn das so pelzig ist. Die wird in einer Woche etwa wird die sich verpuppen und in etwa 3 Wochen wird das dann ein dicker brauner Nachtfalter.
Man muss gar nicht weit gehen. Direkt neben der Touristenmeile lohnt es sich schon, stehen zu bleiben. Majestätsbesuch.
Aber hier zum Beispiel, das ist auch noch eine Hummelkönigin. Die ist noch selber unterwegs, um Nektar zu sammeln, um ihre Kinderchen zu füttern. Und über den Sommer werden es immer mehr Arbeiterinnen und die Königinnen müssen dann nicht mehr aus dem Nest. Aber diese hier, die muss eben gerade noch selber sammeln.
Und je weiter es in die Salzwiese geht, umso spezialisierter sind die Bewohner.
An sich sind Salzwiesen ein ziemlich schwieriger Lebensraum, weil
Die Überflutungen und das Salz, das sind zwei Faktoren, die es ungemütlich machen. Die richtigen Salzwieseninsekten, die krallen sich dann unten fest. Weil die Flut geht irgendwann wieder, das haben sie im Laufe der Evolution. Die, die sich unten festgehalten haben, die sind da geblieben. Und die hektischen Grashalme hochgelaufen sind, sind weggespült worden und raus auf die Nordsee, wenn die Flut wieder abläuft.
Die regionale Zugehörigkeit hört man beim nächsten Kandidaten schon am Namen.
Ja, das könnte einer sein.
Und er hat sich gut versteckt, doch nicht gut genug.
Wir haben ihn.
Ja, haben wir ihn.
Der friesische Salzkäfer ist, wie der Name schon sagt, wirklich eine ganz typische Art hier bei uns. Der wohnt in der Pionierzone zwischen Quellerpflanzen, hat einen Tunnel. Diese Entwicklung läuft alles hier auf solchen Schlickflächen am Rande der Salzwiese.
Und die gilt es zu bewahren.
Wir als Naturschutzverwaltung haben natürlich den Auftrag, auch seltene Tiere zu schützen und zu erhalten. Und das ist gerade bei Insekten oft übersehen.
Darum steht dieses Gebiet seit den 80er Jahren unter Schutz. Gut für den nächsten Käfer, der erst im Hochsommer schlüpft. Den Strandwegerich-Gallrüsselkäfer.
Die Verfärbung sieht man das in der. Sonst gibt es den nirgendwo auf der Welt, außer an Strandwegerich, eben in den Salzwiesen der Nordsee. Zu Beginn des Nationalparks in den 80er, 90er Jahren waren viele Salzwiesen raspelkurz abgeweidet durch zu viele Deichschafe. Und jetzt sehen wir eben, hier sind irgendwie alle 30 cm oder so, ist so eine Galle, wo dann eben auch so eine Käferlarve drin ist.
Doch trotz positiver Entwicklung hier am Watt, generell steht es nicht gut um die Insekten.
Mit 8 Jahren habe ich meine erste Schmetterlingsraupe gezüchtet und es ist erbärmlich, was man heutzutage noch sieht. Man merkt es wirklich, dass 3/4 der Insekten weg sind. Und das liegt eben an den Pestiziden aus der Intensivlandwirtschaft. Und wenn wir Insekten wiederhaben wollen, dann müssten wir auf eine giftärmere Landwirtschaft umstellen. Und wer sich leisten kann, sollte einfach Bio-Lebensmittel kaufen. Fertig, da haben wir schon viel getan.
Es ist wirklich faszinierend, was man alles entdeckt, wenn man einfach mal genauer ein bisschen hinschaut. Natürlich kennen Sie Rainer Borcherding. Und Sie haben mir sofort gesagt, es gibt auch, weil ja Wildbienen auch Ihr Spezialgebiet ist, es gibt auch eine Wildbiene, die nur in den Salzwiesen vorkommt.
Ja, die Strandaster-Seidenbiene. Die fliegt dann im August, September, wenn die Strandaster blüht, so schön leicht violett, dann sitzt die da drauf. Und die breitet sich offenbar gerade aus an der Küste, ja. Und kann man zum Beispiel in St. Peter-Ording oder so im Sommer beobachten.
Was macht die denn? Die muss ja dann irgendwie auch im Erdreich leben?
Ja, im Sand. Manchmal sogar im Küstensaum nistet die im Sand.
Und was
Sand.
Macht die, wenn die Flut kommt?
Also Insekten sind gegen Wasser gar nicht so empfindlich. Die haben meistens wasserabweisende Hautoberfläche und sind dadurch ganz gut geschützt. Und wenn diese Höhlen, in denen sie da lagern, luftgefüllt sind, dann dringt das Wasser da auch nicht so ohne weiteres ein. Also die kommen damit klar.
So, und jetzt sind wir übrigens hier. Nicht, dass Sie sich wundern, wir sind jetzt hier, befinden uns gefühlt in der Döberitzer Heide in Brandenburg. Man kann sagen, das ist Ihr Baby.
Ja, ne? Genau. Also, eines unserer Babys in der Heinz-Sielmann-Stiftung.
Ein Projekt der Heinz-Sielmann-Stiftung.
Ja. Genau. Und in meinem Geschäftsbereich sind wir für 12.500 Hektar in Brandenburg insgesamt zuständig für 5 Naturlandschaften. Und die Döberitzer Heide ist eins davon, eine dieser Landschaften. Und liegt direkt vor den Toren Berlins. Da lebt Deutschlands größte Wiesentherde zum Beispiel. Und deshalb ist das natürlich eine ganz besondere Landschaft.
3.500 Hektar umfasst die Döberitzer Heide ungefähr. Wie viele verschiedene Tier- und Pflanzenarten, wenn man das so überhaupt so sagen kann, leben hier?
Also es sind etwa 7.000 Arten nachgewiesen worden bisher.
Wow.
Und je nachdem, welche Spezialisten man in die Landschaft schickt, entdecken die natürlich auch immer noch wieder was Neues. Aber das umfasst Tiere, Pflanzen und Pilze, die man bisher dort entdeckt hat. Und da gibt es ganz spektakuläre, den Wiederhopf zum Beispiel als Vogel, ja, der jetzt schön dort ruft, immer Hup, Hup,
der hinten macht. Immer diesen hinten hat, ne? Hier hinten?
Genau.
Meine ich, ne?
Genau.
Erkennt man immer da.
Diesen Schopf. Und die Protagonisten der Landschaft sind natürlich unsere großen Pflanzenfresser. Also Wiesente, Schwalzgefährde, Rotwild und viele Nutztiere außen herum. Die gestalten die Landschaft dort. Und die großen Tiere machen ganz viel für die kleinen. Also wenn man große Weidetiere in der Landschaft viel mehr hätte, dann gäbe es auch wieder mehr Insekten. Denn die profitieren davon ganz klar.
Das müssen Sie uns erklären.
Wenn Tiere in der Landschaft für Strukturen sorgen, dann gibt es viele kleinräumige Strukturen, in denen Insekten leben können, zum Beispiel blühende Bereiche, die freigehalten werden von Verbuschung, weil sonst sehr schnell die Büsche aufkommen und alles zuwachsen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man Pflanzen zur Blüte kommen lässt in diesen besonderen Lebensräumen, die es da gibt, gerade auf sandigem, magerem Boden, ist das ganz wichtig. Da zeigt sich eine unglaubliche Blütenvielfalt. Und auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel verfilzte Grasbüschel, in denen Hummeln ihre Nester bauen können. Es gibt viele einzelne Dornbüsche, die mit ihren Dornen dem Fraß der Pflanzenfresser widerstehen, in denen sehr seltene Vögel brüten. Zum Beispiel bei uns die Sperbergrasmücke ist in Deutschland vom Aussterben bedroht. Es gibt offene Sandflächen, auf denen sich Wisente wälzen oder wo sie immer wieder langlaufen, die Pferde auch. Und in diesen Trittsiegeln, aber auch in diesen offen durch das Wälzen entstandenen vegetationsfreien Flächen, da nisten Wildbienen im Boden, Sandwespen auch ganz viel. Es wird durch das Fressverhalten der Tiere Licht in den Wald gebracht. Die Schmetterlinge, die lichte Wälder lieben, die fliegen da wieder. Die Schillerfalter, der große Fuchs, der Trauermantel sind häufig Arten, die man sonst kaum noch irgendwo kennt. Also diese Kombination, die macht's aus.
Und Sie könnten jetzt 7000 Arten aufzählen.
Genau, ist, aus dem, ja, nicht ganz. Aber dieses Mosaik, dieser Reichtum der Strukturen, das wird durch die Pflanzenfresser mitgestaltet.
Jetzt erklären Sie uns doch mal, damit man sich das überhaupt vorstellen kann. Da leben ja auch Wildpferde. Also wir sehen ja Pferde eigentlich immer nur auf Koppeln, hier im Grunde natürlich eingezäunt oder wo auch immer man Pferde sieht. Mhm. Aber Wildpferde, wie leben denn Wildpferde richtig?
Also bei uns lebt das Przewalski-Pferd zusammen mit den Wisenten. Mhm. Und Przewalski-Pferde, das sind so die letzten richtigen Wildpferde, kann man sagen. Denn alles andere, alle anderen Arten oder sagen wir mal Nutztierrassen von Pferden, die sind gezüchtet worden. Und die sind zwar zum Teil den Wildpferden wieder von der Gestalt her recht ähnlich, aber genetisch eben nicht. Und das Schweizgefährt ist das Letzte, das überlebt hat. Und das kann man sich so vorstellen, dass die unbeeinflusst leben von Fütterung oder von Impfung oder von Entwurmung oder so. Und das ist auch ganz wichtig, weil der Dung der Pferde und auch der Wisente dafür sorgt, dass er zur Verfügung steht für Dungkäfer, die sich da drin entwickeln. Da gibt es 36 Arten, das ist eine der Rekordzahlen in Europa überhaupt. Und die stehen dann wieder den Vögeln als Nahrung zur Verfügung. Also das hängt alles ganz eng zusammen. Und die Wildpferde leben einfach in ihren eigenen kleinen Herdenstrukturen, da, wo sie wollen. Die leben mal stehen mal im Wald, fressen Baumrinde und Blätter. Dann stehen sie wieder im Offenland und scharen sich da zusammen und leben so, wie sie es natürlicherweise tun würden.
Das Wiederaufkommen des Wolfes ist ja in vielen Gegenden in Teilen auch ein Problem, zumindest für die Nutztierhaltung. Hier leben in der Döberitzer Heide leben auch Wölfe. Ja. Wie kommen die mit den anderen Tieren klar? In welchem Zusammenspiel findet das statt?
Wir haben immer gedacht, die Döberitzer Heide ist eigentlich zu klein für einen Wolfsrudel, bis es sich so 2021 dort angesiedelt hat. Und das liegt daran, dass die ganze Landschaft sehr wildreich ist. Es gibt viele Wildschweine und wir sind froh, dass die Wölfe da sind, auch dafür sorgen,
zur Regulation,
dass, genau, ne? dass die das regulieren. Auch das Rotwild musste sich erstmal auf den Wolf einstellen. Die haben am Anfang praktisch keine Kälber durchbekommen, aber inzwischen klappt es wieder besser, wie wir es so beobachten. Also da gibt es auch ein Wechselspiel. Und die Wisente machen große Wagenburgen praktisch, wo sie sich zusammenscharen und große Herden bilden und die Kälber in die Mitte nehmen. Die Wölfe trauen sich überhaupt nicht an die Wisente ran. Die wissen, dass die wehrhaft sind. Auch das ist sehr spannend. Und wir sehen das manchmal auf Wildkameras, dass die Wölfe auch manchmal die Fitness der Pferde austesten. Aber die Pferde, wenn die sich umdrehen und auf den Wolf zugehen, dann geht er sofort weg. Also das ist auch sehr interessant. Ich hatte einmal das Glück, spielenden Wolfswelpen auf dem Weg begegnen zu können. Und einer hat mich so eine ganze Zeit lang durchdringend angeschaut, weil ich sein erster Mensch war. Er war mein erster wilder Wolf. Und das war eine Begegnung, die man natürlich nie vergisst. Und dieser durchdringende Blick von ihm, dass er geguckt hat, was ist das? Wer steht da vor mir? Das ist mir schon sehr, sehr tief gegangen auch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Döberitzer Heide, muss man sich mal merken, Projekt der Heinz-Sielmann-Stiftung. Also einen Ausflug machen wir jetzt, und zwar dahin, wo es flattert. Nils Eigenwillig besucht nämlich den Schmetterlingspark im Sachsenwald.
Wenn man Schmetterlingsflügel mal genau betrachtet, mal wenn ich Modedesignerin geworden wäre, hätte es mich inspiriert. Ich finde diese Schönheit auch inspirierend.
Früh am Morgen im Garten der Schmetterlinge im Sachsenwald. Hier im Tropenhaus ist Frühstückszeit, aber nicht für Biologin Julia Thies.
Ich mache jetzt die Futterteller für die Schmetterlinge. Das heißt, wir haben hier Obst, Bananen, schön reif. Eigentlich mögen Schmetterlinge das gern, wenn sie so richtig überreif sind, schon für uns ein bisschen vergoren.
Schmeckt offenbar. Derweil kümmert sich Linda Rölke ums richtige Klima.
Weil wir uns ja hier in den Tropen befinden, im Tropenhaus. Und hier brauchen wir natürlich tropische Bedingungen.
Das heißt hohe Luftfeuchtigkeit bis zu 90%. Auf 400 Quadratmetern leben hier ein paar hundert tropische Schmetterlinge.
Aus der ganzen Welt beziehen wir die als Puppe, kaufen wir sie ein. Und die können dann hier im Tropenhaus schlüpfen, sich hier wohlfühlen und vor allem auch paaren.
So kann man die ganze Metamorphose vom Ei zur Raupe, zur Puppe bis hin zum Falter beobachten. Die Schmetterlinge werden im Puppenstadium angeliefert. Und die sehen ganz unterschiedlich aus, je nach Art.
Die ersten Jahre habe ich immer gedacht, wow, das ist wie eine Schmuckschatulle, wo man nicht weiß, was da drin ist. Und man macht es auf und denkt, mein Gott, was es alles gibt.
Zum Schlüpfen werden die Puppen aufgehängt. Mittlerweile sind die Besucher da. Auch die Vorschulgruppe der Kita Tannenweg aus Hamburg-Langhorn. Und die Kinder dürfen einen ganz nahen Blick auf die Tiere in ihrer Verwandlung werfen.
Hier drin ist eine Puppe. Seht ihr das? Und diese, wie sieht aus? Wie eine Nuss, genau.
Und bekommen viel Wissen vermittelt.
An kleineren finde ich schön, dass sie neugierig sind. Sie haben noch nicht so viele vorgeformte Ideen, sondern sie fragen so, wie es sie interessiert, so wie es von Herzen kommt sozusagen. Das finde ich schön.
Was ist denn überhaupt das Tolle an Schmetterlingen?
Dass sie so eine bunte Farbe haben. Weil die cool aussehen.
Dass sie so bunt sind. Ich finde dann die Schmetterlinge voll süß, die dann so schlüpfen. Und als die Schmetterlinge geschlüpft waren, das sah auch richtig komisch und lustig aus.
Ich habe gerade auch gesehen, dass ein Schmetterling was gegessen hat.
Nicht nur tropische Falter leben hier. Draußen sind Grünflächen extra dafür angelegt, dass auch einheimische Schmetterlinge vorbeischauen.
Da wir schwindende Insektenzahlen haben weltweit, schon seit einigen Jahren, ist es natürlich umso wichtiger, die Leute einfach zu sensibilisieren und einfach zu zeigen, wie wichtig es ist und vor allem wie schön und wie spannend es ist, wie vielseitig Schmetterlinge sind in all ihren Facetten und in ihren Stadien und was die so alles für Tricks drauf haben.
Die Saison im Garten der Schmetterlinge läuft noch bis Ende Oktober.
Ja, und Dr. Petrischak, da sind die Augen eben aufgegangen, weil Ihre Doktorarbeit haben Sie in Costa Rica über tropische Tagfalter geschrieben.
Ja, und das sind zum Teil natürlich genau die Arten, die in solchen tropischen Schmetterlingshäusern vorkommen. Zum Beispiel die blauen Morphos mit ihrem strahlenden Blau, ja. Oder auch so Glasflügelfalter, die sich unsichtbar machen im dunklen Regenwald. Das ist schon sehr faszinierend.
Die Hummel ist unser großes Thema heute gewesen. Wie können wir denn eigentlich der Hummel helfen, sich wohlzufühlen, Populationen aufrechtzuerhalten?
Wir müssen für Blütenreichtum sorgen, gerade tiefkelchige Blüten, die langrüsseligen Hummeln, die an tiefkelchige Blüten angefasst sind, zum Beispiel Rotklee, die brauchen Blütenreichtum das ganze Jahr über. Man kann also, wenn man den Rasen nicht zu oft mäht, sondern das da zur Blüte kommen lässt und möglichst artenreich oder Teile des Rasens zumindest stehen lässt, dann kann man da schon viel dafür sorgen, dass solche Arten auch durchkommen. Man kann gezielt auch Pflanzen anpflanzen, möglichst heimische blütenprächtige Pflanzen, die das ganze Jahr über blühen, auf Pestizide verzichten, auf zu viel Dünger verzichten und sich auch in der Unterstützung der Landwirtschaft so orientieren, dass man möglichst die Produkte nutzt, die ökologisch produziert wurden sowas wie artenreiche Wiesen und Weiden, die entstehen ja dadurch oder werden dadurch gefördert, dass wir das auch ermöglichen, dass wir für Produkte, die damit in Zusammenhang stehen, auch bereit sind, was zu bezahlen und sich vor allen Dingen auch als Zivilbürger politisch dafür zu engagieren, dass es ein wichtiges Thema ist, Natur- und Artenschutz. Denn im Moment kommt das so ein bisschen an allen Orten wieder unter die Räder. Und Politiker machen ja nur dann etwas, wenn sie Rückhalt aus der Bevölkerung dafür spüren. Deshalb ist es wichtig, dass wir alle uns dafür einsetzen.
Und vor allen Dingen auch vielleicht selber was tun. Also eben, indem wir darauf achten, indem wir bestimmte Dinge in unseren Gärten, vielleicht auf den Terrassen, auf den Balkonen, bestimmte Dinge anpflanzen und Lebensraum auch nicht zu betonieren. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Thema.
Genau, das Versiegeln von Flächen ist natürlich grundsätzlich für alle Insekten ein Riesenproblem. und für Strukturreichtum sorgen. Hecken, auch Totholzhaufen, Steinhaufen und so weiter sind hilfreich. Ja.
Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie uns so viel über die Hummel und viele andere Dinge erzählt haben.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Morgen ein markanter und toller Schauspieler, der jetzt auch bei Tarzan dabei ist. Morgen bei uns kommt Richie Müller. Hier sehen Sie ihn schon eingeblendet. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend, 18:45 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis morgen. Tschüss.